Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Ich bin Andi und hier geht es darum, stillen Reflux zu erkennen, neu zu denken und anders zu handeln. Fundiert, ganzheitlich und alltagstauglich. Raus aus dem Beschwerdekarussell, hinein in deine Selbstwirksamkeit. Stiller Reflux, dein Podcast für mehr Verständnis, Balance und Lebensqualität. Herzlich willkommen beim Magenkompass-Podcast. Ich bin Andrea und wenn du schon eine Weile dabei bist, weißt du, hier geht es nicht um Allgemeinplätze, nicht um iss weniger Tomaten und alles wird gut. Hier geht es darum, deinen stillen Reflux wirklich zu verstehen. Wir sind gerade mitten in einer Reihe, die mir sehr am Herzen liegt. Es geht um die 6 verschiedenen Subtypen des stillen Refluxes. Warum? Weil der stille Reflux kein einheitliches Krankheitsbild ist. Bei der einen Person steckt zu viel Säure dahinter, bei der nächsten ist es Pepsin, das nicht sauer refluxiert. Bei einer anderen Person ist das Nervensystem der Haupttreiber. Und dann gibt es noch Typ D. Um den geht es heute. Typ D ist der Motilitätstyp und der ist aus einem ganz bestimmten Grund so interessant. Hier ist nicht zu viel Säure das primäre Problem, hier läuft etwas im Transportsystem schief. Der Magen entleert sich zu langsam, die Speiseröhre räumt nicht effizient genug auf. Und das hat direkte Folgen, die du im Hals und Kehlkopf spürst. Manchmal stundenlang nachdem du gegessen hast, manchmal mitten in der Nacht, manchmal morgens beim Aufwachen. Heute nehme ich mir gute 30 Minuten, um das auseinanderzunehmen. Ich erkläre dir den Mechanismus, ich sage dir, woran du erkennst, ob du betroffen sein könntest. Ich zeige dir konkrete Stellschrauben. Und ich erkläre dir auch, warum klassische Säureblockade bei diesem Typ so oft nicht hilft. Und was stattdessen wirklich etwas bringt. Wenn du die Übersichtsfolge zu den 6 Typen noch nicht gehört hast, kein Problem. Du kannst auch hier einsteigen, aber ich empfehle dir danach reinzuschauen. Der Link ist in den Shownotes. Also machen wir uns auf den Weg. Stiller Reflux Typ D, wenn der Transport nicht stimmt. Fangen wir mit einer Frage an, die sich selten jemand stellt. Was passiert eigentlich nach dem Schlucken? Wenn du einen Bissen Essen runterschluckst, beginnt etwas Erstaunliches. Deine Speiseröhre macht eine koordinierte Wellenbewegung, Peristaltik nennt sich das, und schiebt den Nahrungsbrei von oben nach unten in Richtung Magen. Das klingt simpel, ist es auch, wenn es funktioniert. Unten angekommen wartet der Magen und auch der ist alles andere als ein passiver Behälter. Dein Magen arbeitet. Er zerkleinert, er mischt, er reguliert die Entleerungsgeschwindigkeit und er gibt Nahrung in kontrollierten Portionen an den Dünndarm weiter. Das alles nennen wir Motilität. Die Fähigkeit des Verdauungstrakts, sich koordiniert zu bewegen und Inhalte effizient zu transportieren. Und genau hier liegt beim Typ D das Problem. Nicht die Säure ist in erster Linie zu viel, sondern der Transport ist gestört. Und wenn der Transport nicht stimmt, hat das eine ganz bestimmte Kette von Konsequenzen. Stell dir vor, du isst zu Mittag, der Magen fängt an zu arbeiten. Normalerweise wäre er nach 2 bis 4 Stunden weitgehend leer. Beim Typ D dauert das länger. Der Magen bleibt gefüllt, er dehnt sich stärker, der Druck steigt. Und dieser erhöhte Druck zusammen mit einem Schließmuskel, der eh schon nicht optimal arbeitet, fördert den Reflux. Nicht, weil auf einmal mehr Säure produziert wird, sondern weil schlicht zu viel Material zu lange im Reservoir sitzt und nach oben drückt. Gleichzeitig kann auch die Speiseröhre selbst nicht richtig aufräumen. Wenn etwas hochgestiegen ist, Mageninhalt, Pepsin, Gallensäuren, was auch immer, dann sollte eine gesunde Speiseröhrenperistaltik das zurücktransportieren. Schnell, effizient und komplett. Bei gestörter Speiseröhrenmotilität passiert das langsamer und unvollständiger. Die Schleimhaut ist länger exponiert und das bisschen, das den Weg nach oben in den Rachen und Kehlkopf findet, kann dort Schaden anrichten, auch wenn die Menge objektiv klein war. Merke, beim stillen Reflux reichen sehr kleine Mengen Mageninhalt, um den Kehlkopf zu reizen. Während die Speiseröhre bis zu 50 Refluxereignisse pro Tag toleriert, ohne Schaden zu nehmen, kann der Kehlkopf schon bei 3 bis 5 Ereignissen reagieren. Das macht Typ D besonders tückisch. Die Mengen sind nicht dramatisch, aber sie kommen zu häufig und bleiben zu lange. Kommen wir zu den zwei Mechanismen, die bei Typ D typischerweise zusammenwirken. Ich sage typischerweise, weil sie auch einzeln auftreten können. Aber in der Praxis gehen sie oft Hand in Hand. Mechanismus 1, die Magenentleerung. Im Extremfall sprechen wir von Gastroparese. Das klingt dramatisch, ist aber eigentlich nur der medizinische Begriff für der Magen entleert sich zu langsam. Die klinische Volldiagnose Gastroparese ist vergleichsweise selten. Was viel häufiger vorkommt und was ich für viel mehr Betroffene als relevant sehe, ist die subklinische Form. Die Magenentleerung läuft, aber sie läuft im Zeitlupenmodus. Nicht so langsam, dass ein Arzt sofort alarmiert ist, aber langsam genug, um Druck aufzubauen. Was passiert dann konkret? Der Magen dehnt sich länger aus als normal. Diese Dehnung aktiviert bestimmte Rezeptoren im Magenfundus und die wiederum lösen über Nervenreflexe häufigere Entspannungsepisoden des unteren Speiseröhrenschließmuskels aus. Das sind diese kurzen, unwillkürlichen Momente, in denen der Schließmuskel sich entspannt. Transiente LOS-Relaxion nennt sich das auf Fachdeutsch. Normales Phänomen, wenn es selten passiert. Problematisch, wenn es zu oft und zu lang passiert. Und genau das fördert ein zu voller, zu langsam arbeitender Magen. Ich höre immer wieder von Betroffenen, ich esse um 7 abends, esse relativ wenig und trotzdem wache ich morgens heiser auf. Und das ist so ein klassisches Muster für Typ D. Das Abendessen ist noch nicht vollständig entleert, wenn man sich abends hinlegt. Im Liegen verlangsamt sich die Magenentleerung nochmal etwas mehr. Der Druck baut sich weiter auf und der Schließmuskel kann nicht standhalten. Es gibt noch etwas Wichtiges zu der verlangsamten Magenentleerung, die zeitliche Verzögerung. Typ D macht Symptome oft nicht sofort nach dem Essen, sondern 1 bis 3 Stunden später. Das führt dazu, dass Betroffene gar nicht den Zusammenhang zwischen einer Mahlzeit und ihren Symptomen erkennen. Ich habe doch schon vor Stunden gegessen, das kann doch nicht am Essen liegen. Das höre ich sehr häufig. Kann es aber. Genau wegen dieser Verzögerung. Der zweite Mechanismus betrifft die Speiseröhre selbst. Eine gesunde Speiseröhre erledigt nach jedem Refluxereignis schnell Aufräumarbeit. Die peristaltische Welle, diese Kontraktionsbewegung von oben nach unten, schiebt Mageninhalt wieder nach unten. Dazu kommt Speichel, der die Restsäure sozusagen neutralisiert. Wenn diese Reinigungsfunktion gestört ist, sprechen Mediziner von ineffective Esophageal Motility, abgekürzt IEM. Das ist der häufigste Befund, der in Studien bei LPR-Betroffenen auftaucht, wenn man mit der richtigen Diagnostik schaut. In einer Untersuchung von fast 200 LPR-Patienten, die spezifische Schluckmanometrie hatten, fanden die Forscher bei fast jedem Dritten eine nachweisbare Motilitätsstörung, die häufigste IEM. Was bedeutet IEM konkret? Die Kontraktionen in der Speiseröhre sind zu schwach oder lückenhaft. Die peristaltische Welle bricht ab oder kommt gar nicht an. Und das bedeutet, Wenn Mageninhalt hochgestiegen ist, bleibt er länger in der Speiseröhre, der Kontakt mit der Schleimhaut verlängert sich und das bisschen, das den Weg nach ganz oben in den Rachen findet, hat mehr Zeit, Schaden anzurichten. Jetzt kommt etwas, das ich sehr spannend finde. Neuere Forschung zeigt, dass für den stillen Reflux besonders die proximale, also die obere Speiseröhre, entscheidend ist. Nicht der untere Teil, der nahe am Magen liegt, sondern der obere Teil, der nahe am Rachen liegt. Eine Studie aus 2021 hat gezeigt, wer einen reduzierten Kontraktionsdruck im oberen Speiseröhrenbereich hat, hat ein signifikant höheres Risiko für pharyngealen Reflux, also Reflux, der den Rachen erreicht. Und das unabhängig davon, ob der untere Teil der Speiseröhre unauffällig war oder auch Probleme gezeigt hat. Die praktische Konsequenz: Ein normales Manometrieergebnis schließt eine Typ-D-Problematik nicht aus. Wenn die proximale Motilität nicht separat beurteilt wird, was in einer Standardauswertung oft nicht der Fall ist, kann der entscheidende Befund fehlen. Ich weiß, das ist viel Terminologie, deshalb hier noch einmal in einfachen Worten. Bei Typ D kommt zu viel Mageninhalt nach oben, weil der Magen nicht schnell genug entleert. Und die Speiseröhre schafft es nicht, diesen Inhalt effizient wieder wegzuräumen. Das Ergebnis ist ein längerer und häufigerer Kontakt zwischen Mageninhalt und der empfindlichen Schleimhaut von Rachen und Kehlkopf. Und das reicht, um Heiserkeit, Räuspern, Kloß im Hals und Reizhusten auszulösen, auch ganz ohne klassisches Sodbrennen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil dieses Themas, denn hinter den zwei Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, steckt ein gemeinsamer Nenner und der liegt im Nervensystem. Stell dir das so vor, dein Magen und deine Speiseröhre sind nicht autonom, sie arbeiten nicht nach eigenem Ermessen, sie bekommen Anweisungen. Und der Hauptchef dieser Anweisungen ist der Nervus vagus, der Vagusnerv. Das ist der 10. Hirnnerv. Er verläuft vom Hirnstamm durch Hals und Brust bis in den Bauch. Er innerviert Herz, Lunge, Speiseröhre, Magen und Darm. Er ist das Rückgrat des parasympathischen Nervensystems, also des Rest-and-Digest-Zweigs. Wenn der Vagus gut funktioniert, verdaust du gut. Der Magen entleert sich effizient. Die Peristaltik der Speiseröhre ist kräftig und koordiniert. Wenn der Vagus nicht gut funktioniert, was bei chronischem Stress, Erschöpfung oder anhaltender Entzündung passiert, geraten diese Prozesse aus dem Gleichgewicht. Das ist kein alternatives Denken. Das ist gut dokumentierte Physiologie. Und ich sage das so klar, weil ich immer wieder erlebe, dass Betroffene das Thema Nervensystem und Verdauung als psychosomatisch oder in meinem Kopf abtun oder von Ärzten so vermittelt bekommen. Dass das dann so einen beleidigenden Unterton bekommt, als wäre es weniger real oder weniger ernst. Aber das stimmt nicht. Vagus vermittelte Dysmotilität ist Biologie und sie ist behandelbar. 2024 wurde eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie veröffentlicht. Das ist das höchste Beweisniveau, das wir in der Medizin kennen, in der Patienten mit stillem Reflux eine transkutane Vagusnervstimulation bekommen haben. Das ist eine nicht-invasive Methode, bei der der Vagus über eine Elektrode am Ohr stimuliert wird. Das Ergebnis: Die Ösophagusmotilität verbesserte sich messbar. Die LPR-Symptome gingen deutlich zurück im Vergleich zur Schein- und Stimulationsgruppe. Was das bedeutet? Wenn man nur den Vagus besser stimuliert, ohne Ernährungsänderung, ohne Medikamente, verbessert sich die motorische Funktion der Speiseröhre. Der Zusammenhang ist direkt. Jetzt wirst du vielleicht fragen, kann ich das auch ohne Elektrode am Ohr? Ja, kannst du. Nicht mit identischer Präzision, aber in abgeschwächter Form und übertragbar. Bestimmte Praktiken aktivieren den Vagusnerv nachweislich. Tiefe Zwerchfellatmung mit verlängerten Ausatmen. Summen, Gähnen, Gurgeln. Klingt seltsam, ich weiß, stimuliert aber vagale Äste direkt im Rachen- und Kehlkopfbereich. Kaltes Wasser im Gesicht aktiviert den Tauchreflex, der vagal vermittelt wird. Herzkohärenztraining, also atemgestütztes Herzratenvariabilitätsbiofeedback. Und ganz allgemein, chronischen Stress reduzieren, weil Dauerstress den Vagus direkt hemmt. Ich arbeite mit vielen Betroffenen, die seit Jahren auf ihre Ernährung achten, Protonenpumpenhemmer nehmen, alles richtig machen und trotzdem keine wirkliche Verbesserung sehen. Und wenn ich dann schaue, wie ihr Alltag aussieht, stellt sich oft heraus, sie stehen unter enormem Dauerstress. Schlaf schlecht, wenig Erholung, das Nervensystem im Daueralarm und dann helfen auch die besten Ernährungsanpassungen nur begrenzt, weil der Vagus blockiert ist. Das soll kein Vorwurf sein. Das ist eine Einladung, den Blick zu weiten. Kommen wir zur wichtigen Frage, woran könnte ich selbst merken, dass Typ D bei mir eine Rolle spielt? Ich gebe dir jetzt ein paar Muster, die typisch sind. Kein Diagnosetool, aber eine Orientierung. Und ich nenne auch, was bei Typ D typischerweise nicht im Vordergrund steht, weil das oft hilfreicher ist als die Positivliste. Erstens, Symptome, die zeitverzögert auftreten, nicht während oder kurz nach dem Essen, sondern 1 bis 3 Stunden später oder nachts oder morgens beim Aufwachen. Zweitens, schnelle Sättigung. Du isst kleine Mengen und fühlst dich sofort voll oder du hast Druck und Blähungen schon bei wenig Essen. Das sind direkte Zeichen, dass der Magen langsam arbeitet. Drittens, Schluckbeschwerden. Oder das Gefühl, dass etwas stecken bleibt, nicht beim Essen selbst, aber danach. Viertens, schlechte oder gar keine Reaktion auf Protonenpumpenhemmer. PPIs senken die Säure. Wenn dein Problem aber primär im Transport liegt, nicht in der Säureproduktion, ändert das daran gar nichts. Kein Wunder, dass es nicht hilft. Fünftens, Symptome, die sich in stressreichen Phasen deutlich verschlimmern, auch bei gleicher Ernährung. Das ist der vagale Fingerzeig. Was bei Typ D oft fehlt, klassisches Sodbrennen ist oft nicht das Hauptproblem. Auch das typische saure Aufstoßen nach dem Essen kommt weniger vor. Die Symptome spielen sich eher im Rachen- und Kehlkopf ab und das zeitverzögert. Ich möchte kurz 3 Muster beschreiben, die mir immer wieder begegnen, weil ich denke, dass sie viele von euch wiedererkennen werden. Der erste Typ, der PPI-Versager. Jahrelang Omeprazol oder Pantoprazol genommen, Gastroskopie unauffällig, pH-Messung wenig saurer Reflux. Der Arzt sagt kein klassischer Reflux. Aber die Heiserkeit bleibt, das Räuspern bleibt, das Globusgefühl bleibt. Was hier fehlt? Eine Beurteilung der Motilität. Die Standarddiagnostik schaut auf Säure, nicht auf Transport. Der zweite Typ, die Nacht ist das Schlimmste. Schläft mit erhöhtem Oberkörper, isst abends früh, ernährt sich säurearm, trotzdem morgens heiser, Schleim im Hals, trockener Husten. Was passiert hier? Langsame Magenentleerung bedeutet, dass der Magen beim Hinlegen noch nicht leer ist. Im Liegen entleert er sich noch langsamer, der Druck baut sich auf und der Schließmuskel gibt nach. Der dritte Typ, der Stressgeplagte. Symptome, die sich in Arbeitsphasen verdrei- oder vervierfachen. Im Urlaub besser, an entspannten Wochenenden besser. Das ist das Nervensystem, das direkt auf die Verdauungsmotorik einwirkt. Kein Zufall, kein Einbilden, Biologie. Kommen wir zum Teil, auf den viele von euch gewartet haben. Was kann ich tun? Ich gebe dir heute 3 Haupthebel und ich meine das nicht als Checkliste zum Abhaken, sondern als Einladung, die Dinge zu verstehen und damit du sie auch wirklich anwenden kannst. Hebel 1 Ernährung, aber anders gedacht als beim Säuretyp. Beim Typ D ist die Ernährungslogik eine andere als beim klassischen Säuretyp. Dort geht es darum, welche Lebensmittel sind sauer oder lösen Beschwerden aus. Beim Typ D geht es um eine andere Frage. Was belastet meinen Magen und verlangsamt seine Entleerung? Erstens die Portionsgröße. Das ist mit Abstand der einfachste und wirkungsvollste Hebel. Ein voller Magen dehnt sich mehr aus, löst mehr Reflux, Schließmuskelentspannung aus, braucht länger zur Entleerung. Kleine Mahlzeiten, 5 bis 6 am Tag statt 2 bis 3 große, ist keine allgemeine Gesundheitsempfehlung, sondern hier direkte Therapie. Zweitens, Fett. Fett ist der stärkste einzelne Verzögerer der Magenentleerung, den wir kennen. Nicht Säure, nicht Schärfe, Fett. Weil Fett im Dünndarm das Hormon CCK ausschüttet, das dem Magen sagt, mach langsam. Bei Typ D bedeutet das gebratenes, Sahne, fetter Käse, alles, was den Magenentleerungsprozess deutlich bremst, wird stark reduziert. Drittens, Timing. Mindestens 3, besser 4 Stunden zwischen letzter Mahlzeit und Schlafen gehen. Nicht, weil die Säure dann weg ist, sondern weil der Magen Zeit braucht, um zu entleeren, bevor du dich hinlegst. Viertens, kein Stress während des Essens. Das klingt banal, ist aber physiologisch direkt relevant. Unter Sympathikusaktivierung, also Stress, hemmt das Nervensystem die vagusgesteuerte Verdauungsmotorik. Essen unter Zeitdruck, im Stehen, während irgendwelcher Konflikte, während Nachrichten, das ist keine günstige Bedingung für Typ D. Und auch das geliebte Handy und Insta zur Entspannung dabei macht genau das Gegenteil. Wie wär's denn mal mit nur du und dein Teller? Das Zwerchfell ist beim stillen Reflux meines Erachtens underrated. Es ist nicht nur ein Atemmuskel, es umschlingt am gastroösophagealen Übergang den Schließmuskel von außen und unterstützt seine Schließleistung. Wenn das Zwerchfell verspannt ist, fehlbelastet oder durch zu flache Atmung chronisch unterfordert, verliert der Schließmuskel diese Unterstützung. Gezieltes Zwerchfelltraining, tiefe Bauchatmung, Atemwiderstandsübungen verbessern diese mechanische Unterstützung. In mehreren Studien bei GERD-Patienten hat alleiniges Zwerchfelltraining die Symptome messbar verbessert. Für stillen Reflux ist die direkte Studienlage hier dünner, aber der Mechanismus ist identisch und plausibel. Das Zwerchfelltool gibt dir dazu strukturierte Übungen. Du findest den Link in den Shownotes. Hebel 3, Vagusregulation. Ich habe vorhin erwähnt, was Vagusstimulation in Studien kann. Lass mich jetzt konkret werden, was du ohne Elektrode am Ohr machen kannst. Verlängertes Ausatmen ist die einfachste und wirkungsvollste Methode. Wenn du langsam ausatmest, länger als du einatmest, erhöht das den Vagustonus direkt. Versuch. 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen. Oder einfach so tief einatmen, dass sich dein Bauch hebt und dann doppelt so lange ausatmen. Das ist keine Entspannungsübung als netter Bonus, das ist direkte Einflussnahme auf das Nervensystem, das deine Verdauungsmotilität steuert. Summen, Gurgeln und laut Gähnen klingt merkwürdig, hat aber direkten physiologischen Effekt. Diese Aktivitäten stimulieren den Vagusast im Rachen- und Kehlkopfbereich. Gerade für LPR-Betroffene, deren Symptome genau in diesem Bereich sitzen, ist das besonders interessant. Und dann ist da noch der große Hebel, Stress. Ich sage das nicht als freundlichen Hinweis, sondern als medizinische Aussage. Chronischer Stress hemmt den Vagus direkt. Wer dauerhaft im Sympathikus-Modus lebt, hat eine messbar schlechtere Verdauungsmotilität. Das ist kein vielleicht hängt das zusammen, das ist belegte Physiologie. Und das bedeutet, Stressregulation ist bei Typ D keine weiche Ergänzung, sie ist kausal. Wenn du das Vagus Power Programm noch nicht kennst, das ist mein strukturiertes Programm speziell für LPR-Betroffene, die den Nervensystemanteil ihrer Symptome angehen wollen. Nicht theoretisch, sondern mit konkreten Übungen, die du in den Alltag integrieren kannst. Link in den Shownotes. Eine Anmerkung zu Prokinetika. Medikamente, die die Verdauungsmotilität anregen, gibt es. Sie können bei Typ D helfen. Die bekanntesten sind Metoclopramid und Domperidon. Neuere Optionen wie Prucalopril werden bei Gastroparese auch eingesetzt. Das ist ein Arztthema. Ich kann und will hier keine Empfehlung für oder gegen bestimmte Präparate geben. Was ich aber sagen kann, wenn du bisher nur PPIs bekommen hast und die nicht helfen und du erkennst dich in Typ D wieder, dann ist es legitim und sinnvoll, mit deinem Arzt gezielt über Motilitätsdiagnostik und möglicherweise Prokinetika zu sprechen. Das ist keine Forderung, das ist eine informierte Frage. So, das war Typ D, der Motilitätstyp. Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge mit. Es ist nicht immer die Säure, die das Problem ist. Manchmal ist es das, was mit der Säure passiert oder eben nicht passiert. Wie schnell entleert sich der Magen? Wie gut räumt die Speiseröhre auf? Und was hat das alles mit deinem Nervensystem zu tun? Wenn du dich in dem Muster erkennst, das ich heute beschrieben habe, fang mit den einfachen Dingen an. Mahlzeiten verkleinern, Fett reduzieren, abends früh und leicht essen und dann schau, wie es dir damit geht. Für alle, die tiefer einsteigen wollen, es gibt dazu einen Website-Artikel mit konkreten Tabellen und praktischen Hinweisen und einen Deep Dive-Artikel im Mitgliederbereich mit der vollständigen Pathophysiologie, den Studienergebnissen und einer genauen Diagnostikübersicht. Beides findest du verlinkt in den Shownotes. Die nächste Folge geht weiter mit Typ E, der Darmreflux-Axt. SIBO, Dysbiose, Leaky Gut, wie der Darm den Reflux antreibt und was das miteinander zu tun hat. Bis dann und pass gut auf dich auf.